dann heißt es ja nichts leichter als einfach alles über Bord werfen, was ich so verinnerlicht habe, sondern das heißt, es ist ja besonders schwierig. Es gibt zwar gute Gründe, politische, dagegen Widerstand zu leisten, aber es ist eben dadurch besonders schwer und für bestimmte Menschen umso schwerer, für stark behaarte Menschen, für nicht weiße Menschen, für Frauen, also für wen steht was auf dem Spiel, da so ein Bewusstsein zu schaffen, Verständnis zu schaffen, das war mir irgendwie wichtig.
Kleine Pause.
Begegnungen in der Teeküche.
Hallo zu einer neuen Folge Kleine Pause Podcast. Wir treffen uns über Zoom, aber wir sind ausnahmsweise mal in der gleichen Stadt, glaube ich zumindest gerade. Und ich würde mich voll freuen, wenn du dich einmal kurz vorstellen würdest selber.
Ja, ich bin Franzi, mit vollem Namen Franziska Sittler de Coestani. Ich bin freie Journalistin und neuerdings auch Autorin. Ich habe im vergangenen Jahr, ist mein Buch rausgekommen, ein erzählendes Sachbuch Harry Queen, warum Körperbehaarung politisch ist, heißt es. Und ja, ich arbeite zu Themen wie Rassismus, Kritik, Feminismus, zu Pop und Subkultur aber auch und jetzt neuerdings eben viel zu Schönheitsnormen.
Vielen Dank erstmal dafür. Dein Name ist ja im Podcast auch schon mal gefallen, weil du einen Artikel geschrieben hast zu Brites Buch oder ein Interview geführt hast. Falls sich die Leute wundern oder daran erinnern, du bist die Franzi, die wir da erwähnt haben. Also vielleicht an der Stelle auch nochmal danke dafür. Zu dem Zeitpunkt, als ich dann mit ihr gesprochen habe, stand unser Termin schon fest. Also ich wusste, dass wir auch eine Folge aufnehmen werden und ich freue mich voll, dass du heute da bist. Ich habe das Buch gerade ausgelesen, vielleicht schon mal vorab. Ich glaube auch, das hast du damals gesagt, dass es vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt ist, jetzt über das Buch zu sprechen, so im März.
Ja,
das haben wir ja damals auch schon gesagt. So ein kleiner Spoiler an der Stelle vielleicht. Ich starte aber trotzdem immer auch damit, das Thema, was auch immer das Thema am Ende sein wird, auch ein bisschen mit dem Thema Schule zu verbinden. Ganz am Anfang würde ich aber wie immer dir drei so Satzanfänge geben. Mal schauen, wie du diese Sätze beendest, wenn du sie beenden möchtest. Und vielleicht kommen wir ja darüber auch schon ein bisschen ins Gespräch und erfahren auch ein bisschen darüber, was du denn so mit Schule am Hut hast. Hast du Lust, mir eine Zahl zu geben zwischen 1 und 40, eine erste?
Ich würde die 17 nehmen.
Okay. Mein Wunsch für die nächste SchülerInnen-Generation ist?
Oh, wow. Ja, vieles wünsche ich mir, dass vieles anders wird, als es jetzt gerade ist. Ich glaube, es ist gar nicht so leicht, gerade aufzuwachsen in diesen Zeiten. Ich wünsche mir eigentlich weniger Krisen, einfach mehr Akzeptanz für die Unterschiedlichkeit der SchülerInnen. Ja, irgendwie einfach mehr Freiraum zum Lernen und ein leichteres Erwachsenwerden oder so. Ja.
Danke. Steckt schon sehr viel drin, ohne dass es gesagt ist. Von daher, glaube ich, könnten wir da auch gleich nochmal anknüpfen. Eine weitere Zahl gerne.
22.
Für mich bedeutet gesellschaftliche Verantwortung in der Schule.
Oh wow, auch nichts leichter als das. Gesellschaftliche Verantwortung in der Schule, schon auch Diskriminierung anzusprechen in der Schule und auch historisch herzuleiten und zu besprechen und einfach da irgendwo auch politische Bildungsarbeit zu leisten. Ich weiß, dass das immer so vielleicht auch unterschiedlich gesehen wird, aber ich glaube, es ist super wichtig, einfach frühzeitig SchülerInnen zu sensibilisieren und ich glaube, das ist eine wichtige Verantwortung. Also das ist eine sehr prägende Zeit und ich glaube, wenn man, je früher man auch vielleicht auch sich mit Themen auseinandersetzt, die einen ja sowieso schon betreffen, also wenn man jetzt zu einer marginalisierten Gruppe gehört, zum Beispiel, oder bestimmte Familienverhältnisse hat und so weiter. Also es gibt man ist ja nicht befreit irgendwie davon im Aufwachsen, aber man kann es schwerer deuten und schwerer einordnen. Und ich glaube, da kann einfach eine politische Bildungsarbeit irgendwie total viel machen und frühzeitig einfach sensibilisieren und einfach um zu verstehen, in welchem Gefüge irgendwie alles stattfindet, das eigene Leben auch stattfindet. Jetzt auch ein bisschen kompliziert ausgedrückt, ne? Nur ein großer Anfang. Ich habe das Gefühl, ich muss irgendwie auch allgemeiner bleibt, wie das einschließt. So.
Alles gut. Mir fällt es auch immer schwer, nicht direkt daran anzuknüpfen und dann bei dieser einen Frage zu bleiben. Aber ist ja mein Podcast, deshalb egal. Mache ich jetzt einfach gut. Ich muss bei der Frage auch irgendwie immer so ein bisschen darüber nachdenken, wenn ich an meine eigene Schulzeit denke, welchen Raum, und bei diesem Thema, nicht unbedingt bei diesem einen Satz jetzt, welchen Raum so politische Bildung in meiner eigenen Schulzeit eingenommen hat. Also kann ich mich eigentlich so daran zurückerinnern, was von dem, was ich gelernt habe, politische Bildungsarbeit war. Und es fällt mir manchmal so im Rückblick voll schwer. Ich denke dann irgendwie so direkt an SOWI-Unterricht und klar haben wir irgendwie unterschiedliche politische Systeme besprochen. Klar haben wir irgendwie gelernt, wie, weiß ich nicht, der Bundestag funktioniert und so. Und natürlich ist vieles vielleicht auch so nicht direkt politische Bildungsarbeit gewesen, aber man hat es als Schülerin irgendwie nicht so wahrgenommen, aber letztlich, wenn ich darauf zurückschaue, was ist nicht politisch, ne? Okay. Aber ich bin auch selber aus der Schule rausgegangen und ich glaube nicht, dass ich so ein Verständnis davon hatte, was ist jetzt irgendwie die Bundeszentrale für politische Bildung, was heißt das eigentlich, wo kriege ich eigentlich, also dass man da zum Beispiel Bücher herbekommt zu einem geringeren Preis als in der Originalausgabe. So, das sind ja auch so Sachen, wo ich so denke, ja, das sind ja schon Zugänge, das müssten ja eigentlich SchülerInnen so wissen. Das ist ja für die auch. Also ich kann das irgendwie so voll nachvollziehen, so diese Frage oder das, was so ein bisschen mit drin steckt, wie viel politische Bildung soll eigentlich in Schule stattfinden? Also wie viel davon ist Aufgabe der Schule und wie viel ist, liegt vielleicht auch irgendwo anders? Und dann denke ich gleichzeitig, aber wo soll es denn dann liegen? Also dafür brauchen wir ja dann auch Räume, die für alle zugänglich sind und so. Und Schule ist nun mal der Ort, durch den alle gehen. Und dieses Kopfsortieren, was das angeht, kann ich voll gut nachvollziehen.
Ich glaube, für mich hat das auch sehr viel in so eher so kreativen Prozessen stattgefunden. Also in irgendwelchen Projektwochen oder so, wo man halt einfach nochmal anders als im Unterricht irgendwie nochmal einfach andere Zugänge zu politischen Themen finden konnte und irgendwie nicht so den klassischen Frontalunterricht gemacht hat. Und dadurch hat man sich dann irgendwie anders mit Themen auseinandergesetzt. Und es war eher so ein bisschen, es war innerhalb des Schulrahmens, aber irgendwie doch nochmal spezieller, aber so richtig politisiert zum Beispiel und irgendwie breiter auseinandergesetzt mit Politik. Und auch in Bezug auf mich selbst habe ich erst im Studium. Also das kam eigentlich so richtig erst später. Und vielleicht ist es auch okay, dass es in der Form später kommt, aber wenn man so zurückschaut, dann wünscht man sich vielleicht auch manchmal, dass man nicht immer alles persönlich genommen hätte, was so passiert ist, sondern ein bisschen verstanden hätte, wie alles zusammenhängt. Also sei es jetzt irgendwie Diskriminierung zum Beispiel oder so. Oder
total. Und du hast ja auch von Kontinuitäten gesprochen, ne? Und wenn man dann schon Vokabular in die Hand bekommt, ne? Oder auch so, auch Haltungsarbeit ist es ja letztlich, ne? Und wie viel davon findet in Schule eigentlich statt? Und das steht ja auch ganz oft in so einem Paradox, ne? Also eigentlich soll Schule das machen und dann haben wir so Studien, die dann zeigen, was ist eigentlich so das Ergebnis politischer Bildung in Schule, und da kommen dann ganz erstaunliche Zahlen bei rum, wie viel Prozent nicht wissen, was XY ist und was wann passiert ist und so. Das ist ja alles im Podcast schon mal genannt worden. So, da denke ich mir dann so, ja, das ist ja irgendwie spannend. Also was wird eigentlich als politische Bildung auch geframed, was nicht, was gehört dazu, was nicht und so weiter und so fort. Also es ist ja schon auch ein Riesenfeld in Kombi mit Schule.
Das sind ja auch irgendwie politische Entscheidungen am Ende.
Total. Ja, und was will Schule, ne? Und wozu soll es beitragen, wozu nicht, ne? Also Schule ist ja auch, das habe ich auch schon oft gesagt, sicherlich nicht der Ort, der jetzt zur Revolution aufruft als großes Staatsorgan quasi. Letzte Zahl.
32.
Eine Schulgemeinschaft ist dann stark, wenn.
Eine Schulgemeinschaft heißt das also alle Menschen, die an einer Schule wirken und finden.
Ja, okay.
Aber das finde ich sehr schwer. Ich weiß gar nicht, ob ich mich als Teil einer Schulgemeinschaft gefühlt habe oder das irgendwie so wahrgenommen habe als Schülerin. Dabei war es nicht, ich hatte jetzt keine schreckliche Schulzeit, aber ich fand Schule schon viel schwierig manchmal.
Vielleicht ist sie auch stark irritierend. Also finde ich auch nicht so leicht zu beantworten, was hinter diesem stark steht. Vielleicht kann man es so ein bisschen als ein positiv besetzter Raum oder so auch umframen. Ich habe jetzt vielleicht auch kein besseres Wort, aber oder eine Schulgemeinschaft kann ein guter Ort für viele sein, wenn oder so, ne? Also stark ist ja auch ein sehr behaftetes Wort, konnotiertes Wort. So.
Ich glaube also, was auf jeden Fall ein vielleicht ein Merkmal dafür wäre einfach, wenn offener Dialog stattfinden kann und wenn SchülerInnen sich trauen, mit ihren Anliegen sich irgendwie an Menschen zu wenden, die ihnen helfen können, seien es jetzt LehrerInnen oder andere PädagogInnen, je nachdem, welche Schulstruktur es gibt und so weiter, und sich trauen, das irgendwie offen anzusprechen und nicht diese und überhaupt dieses Vertrauen haben. Ich glaube, wenn einfach Vertrauen herrscht, wie man dahin kommt und was sich verändern müsste am Schulsystem, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja. Ich glaube, das ist einfach ein sehr, sehr großes, also es gibt halt super, super viel, was, also ich weiß gar nicht, ob eine Schulgemeinschaft individuell es schaffen kann, sozusagen, wenn das System so ist, wie es ist und einfach so, ja, ein bisschen verstaubt ist und sehr belastend ist für alle, die irgendwie darin teilnehmen. Und aber ich glaube, ein gutes Zeichen wäre es, Vertrauen zu haben zueinander und wenn das im Vordergrund steht irgendwie.
Und vor allen Dingen auch natürlich ein System, was von krassen Machtverhältnissen geprägt ist. Also können dann alle gleich stark sein? Das ist ja dann in sich irgendwie genau. Schon ein bisschen widersprüchlich, total.
Genau, das meine ich eigentlich auch. Und dann überhaupt Vertrauen haben oder also dann steht ja auch so eine Furcht vielleicht auch im Vordergrund, auch wenn man sozusagen nicht aktiv verängstigt wird, einfach durch die Machtverhältnisse, steht halt mehr auf dem Spiel, muss ich jetzt auch an Ritters Buch denken. Einfach diese Machtverhältnisse, die dazu führen, dass man sich nicht traut, dass man irgendwie Angst hat, was für Konsequenzen es haben könnte, wenn ich Sachen anspreche gegenüber LehrerInnen und so weiter. Natürlich kann man irgendwie versuchen, das aufzubrechen und Räume zu schaffen, aber es ist sozusagen, die Verhältnisse sind schon so, dass es super schwierig ist, glaube ich, da total inklusiv zu sein und da total viel Vertrauen herzustellen.
Mhm, voll. Ja, danke fürs Nachdenken über die Sätze. Du hast ja eben schon so ein bisschen dein Buch angesprochen und ich habe jetzt Schule angesprochen und du warst auch schon mal in der Schule mit deinem Buch. Vielleicht starten wir darüber so ein bisschen, was du für Erfahrungen, du kannst auch gerne nochmal sagen, worum es geht, wenn man das jetzt zu Beginn nicht ganz so mitbekommen hat oder nochmal ein bisschen ausführlicher. Aber vielleicht kriegst du es da schon so ein bisschen zusammen und kannst ein bisschen berichten, wie das so war, mit dem Buch in der Schule zu sein.
Also im Buch geht es um Körperbehaarung, aber eigentlich auch mehr. Also es ist der Zugang ist das Thema Körperbehaarung, was so ein bisschen mein persönliches Schamthema ist, weil ich eine Hairy Queen bin, so wie ich es selber nenne, also stark behaarte Frau. Wollte ich nicht die ganze Zeit schreiben, deswegen dieser Begriff. Ja, und eigentlich so ein bisschen so eine gesellschaftliche Betrachtung davon. Also warum gehen wir auf diese Art und Weise mit Körperbehaarung um? Warum empfinden wir es als eklig, starke Behaarung oder als unhygienisch, als männlich, unweiblich? Warum finden wir Menschen, die ihre Behaarung nicht entfernen, irgendwie als undiszipliniert oder als sei das ein Zeichen von irgendwie mangelnder Disziplin oder so? Es spielen so super viele Assoziationen mit rein im gesellschaftlichen Umgang mit Körperbehaarung, die eigentlich alle was mit Politik zu tun haben und jetzt nicht im Sinne von Parteipolitik, sondern im Sinne von eigentlich gesellschaftlichen Machtverhältnissen, Rassismus, Kapitalismus, Sexismus, so um so drei große Marker zu nennen, Geschlechterverhältnisse grundsätzlich. Damit war ich in der Schule. Ich konnte nicht über all das sprechen, aber über ein bisschen was davon. Also wir haben vor allem jetzt bei der letzten Lesung über Normen gesprochen. Also wie kommen soziale Normen zustande? Wie kommen Schönheitsideale zustande? Welche gibt es überhaupt gerade so? Mit welchen sind die SchülerInnen konfrontiert? Warum wollen Menschen normal sein? Welche tiefer liegenden Gründe gibt es dafür eigentlich? Ist es total lächerlich und albern, dass Menschen sich verschiedenen Schönheitsveränderungen irgendwie unterziehen, verschiedenen Schönheitsmaßnahmen unterziehen? Oder ja, kann man das irgendwie auch verstehen, weil es eben politische Gründe hat? Und wie könnten wir vielleicht anders umgehen mit diesen ganzen Idealen und Normen, die irgendwie auf uns einwirken. Und das haben wir so ein bisschen besprochen, weil ich irgendwie nicht wollte, dass dann nur die Personen im Vordergrund stehen, die irgendwie behaart sind sozusagen und die vielleicht schon mal Kommentare bekommen haben von den anderen SchülerInnen, sondern dass wir wirklich so alle mit einbeziehen und grundsätzlich darüber nachdenken einfach, dass Normen zwar auch Orientierung bieten können gesellschaftlich, aber eben auch was mit Macht zu tun haben und Kontrolle irgendwie. Da war ich jetzt in der 7. Klasse zuletzt und also bei den eher noch etwas Jüngeren, bei denen das schon irgendwie Thema ist, aber noch nicht super präsent. Und einmal eben in der Realschule noch, da waren etwas ältere SchülerInnen, genau. Aber es war sehr schön zu sehen, die SchülerInnen waren sehr offen und haben sehr mitgemacht, über nachgedacht irgendwie und waren auch offen für so ein bisschen diesen philosophischen Ansatz, irgendwie sich mit Normen und so weiter auseinanderzusetzen. Und ja, es war eigentlich eine sehr schöne Erfahrung.
Voll cool. Ich glaube, das ist auch das, was mir so beim Lesen, also neben vielen anderen Dingen, so durch den Kopf gegangen ist, dass man natürlich über ein Thema oder dass du über ein Thema so viel abgedeckt bekommst und das dann in so einen breiteren Kontext einbettest, dass man wirklich, also so bei der Lektüre denkt, wie krass, ne? Natürlich ist mir, also ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber mir ist das immer bei so vielen Themen klar. Natürlich ist es politisch, ja? Also wenn ich darüber nachdenke, welches T-Shirt ich mir kaufe, ist das eine politische Frage letztlich. Ich habe so gedacht, krass, das Buch könnte man jetzt auch schreiben und man würde das anhand von Kleidung schreiben. Also man würde sich jetzt ein anderes Thema raussuchen, ne? Bei dir, es ist natürlich verbunden, auch mit einer persönlichen Erfahrung ist ja oft so. Bei ein Thema entfaltet sich dann so, als eben nicht nur dieses eine persönliche Thema, mit dem man irgendwie zu kämpfen hat oder seine Struggles beschreibt und seinen Weg oder wie auch immer, sondern dann eben aufzeigt, ja, es kommt aber nicht von ungefähr, dass es genau diese Gedanken oder diese Erfahrungen gibt. Und ich habe oft das Gefühl, dass das dadurch, dass man das an eine Sache bindet und es dann so entfaltet wird, auch sehr, sehr gut verständlich wird. Vielleicht ist es aber auch meine Art und Weise, irgendwie mit Themen umzugehen so. Aber das fand ich halt irgendwie besonders cool, ne? Dass man erstmal so einen Eindruck davon bekommt, worum geht's überhaupt? Warum spreche ich über dieses Thema oder warum gibt's jetzt ein ganzes Buch? Ne? Das sind ja auch nicht irgendwie 20 Seiten, sondern du hast da ja schon ganz schön was rausgehauen so. Ja, das ist dann eben erstmal über das Thema an sich und dann über diese historische und auch biologische Einordnung, ne? Und erstmal auch so total, also ich würde nicht sagen unbefangen, aber sehr einordnend auch und dann eben verknüpft wird mit diesen drei Säulen, die du genannt hast. Das ist, geht ja wahrscheinlich sogar noch darüber hinaus. Also es zeigt so im Laufe der Lektüre auf, okay, und jetzt wird das Thema plötzlich richtig groß, so, ne? Also von diesem einen Ding zu so einem, okay, jetzt reden wir eigentlich gerade über alles. Das hilft mir immer total, irgendwie so drüber nachzudenken. Ja klar, so das könnte man jetzt bei vielen, vielen Dingen machen. Ob wir Konsum von Serien nachdenken oder dass wir ein Smartphone benutzen, dass wir uns auf eine bestimmte Weise in bestimmten Räumen verhalten und so weiter und so fort. Also man kann es ja fast an allem so entschlüsseln. Und da kann ich mir vorstellen, dass das auch was ist, was eben in Schule Anknüpfungspunkte findet, weil es eben nicht dieses, jetzt musst du dich mit Politik beschäftigen und das alles direkt verstehen, sondern es leitet einen so ein bisschen dadurch. Wie war das denn in deinem Kopf?
Ehrlich gesagt, genauso wie du es beschrieben hast. Ich war gerade so, oh, du hast mein Konzept verstanden, meine Motivation. Also ja, weil das ist eigentlich, ich dachte mir, es ist so ein perfektes Schlüssellochthema. Also man hat irgendwie einen Zugang, der irgendwie so scheint, als wäre es super spezifisch. Und man schaut aber dann irgendwie auf ein Feld über diesen Zugang sozusagen, auf ein großes Feld. Und dieses Bild hat eine befreundete Person mal etabliert und ich finde das perfekt. Und ja, also Newsflash, ich schreibe nicht, das ist halt immer meine eigene Körperwahrnehmung, weil ich so toll finde, alle Menschen wissen zu lassen, was da so los ist und unbedingt davon erzählen will, sondern weil das einfach Identifikation schafft, weil es Verständnis schafft, weil es wirklich konkrete Beispiele liefert, weil man eben Menschen abholen kann, da wo sie vielleicht auch mit ihren eigenen Erfahrungen sind und vielleicht auch so ein bisschen ihnen zeigen, so das ist kein individueller Mangel oder es ist kein individuelles Problem in Anführungsstrichen, sondern es hat eine gesellschaftliche Struktur und es betrifft ganz, ganz viele Menschen, diese vermeintliche Abweichung, stark behaart zu sein, als Frau in dem Fall. Das war mir irgendwie total wichtig, dass es einfach zugänglich wird durch diese persönlichen Erzählungen, dass es eben nicht so ein theoretischer Brocken ist. Und ich hatte immer auch so mein Teenie-Ich im Kopf beim Schreiben. Ich dachte, okay, wenn es jetzt sehr theoretisch wird, okay, es muss immer noch irgendwie verständlich bleiben für, keine Ahnung, 16-Jährige. Weil ich glaube, in der Zeit, man ist halt auch sehr mit seinem Körper beschäftigt, weil es verändert sich auch alles und so. Das ist ein bisschen cringe, das so zu sagen, ne? Yeah. Ja, es ist so. Und man möchte eigentlich auch nicht darüber sprechen, so richtig, aber irgendwie hat man schon, also es beschäftigt einen ja trotzdem und man nimmt das auch bei anderen wahr, man beschäftigt sich damit, wie andere einen sehen, man möchte schön gefunden werden, man möchte dazugehören, man möchte irgendwie normal sein und so, vor allem in dieser Zeit, ich dachte so, genau, eben das eigentlich, man kann dann Teenager damit abholen, mit dem, was sie unmittelbar betrifft in ihrem Leben, was sie sowieso beschäftigt und wovon sie aber denken, es wäre total befreit vielleicht von politischen Einflüssen und von diesen ganzen Themen. Und ich habe mich als Teenie total für Philosophie interessiert und habe super viel gelesen und so. Aber ich wäre niemals auf die Idee gekommen, dass man das auch so konkret irgendwie mit zum Beispiel Schönheit oder so verbinden kann oder meinem Körper oder so und allem, was mich sonst noch so beschäftigt hat in der Zeit. Ich habe das total losgelöst voneinander verstanden und ich dachte dann irgendwie rückblickend so, wäre doch eigentlich eine schöne Gelegenheit über, keine Ahnung, Foucault, Judith Butler und so zu sprechen, aber eben anhand von den Themen, die einen konkret beschäftigen, nämlich wie enthaare ich meine Beine am besten oder warum bin ich so behaart und sind das andere auch oder nicht oder ja, bin ich normal oder bin ich total abnormal oder so. Also es war schon sehr präsent. Ich habe mir all diese Sachen auch gedacht beim Schreiben. Es war schon eine bewusste Entscheidung.
Ich bin jetzt eine Leserin, aber ich würde jetzt einfach mal auch für mich und andere sprechen, in dem Fall ausnahmsweise. Ich würde schon sagen, dass es eben dadurch auch besonders gut funktioniert. Also mich hat es so da durchgeleitet und ich habe dann immer wieder auch beim Lesen gemerkt, ah ja, klar, jetzt erschließt sich, also es sind natürlich viele Themen, mit denen ich mich auch auseinandersetze, so, aber es schließen sich dann immer so Kreise und es ist egal, wie intensiv man sich mit Themen auseinandersetzt, glaube ich, immer noch mal gut, auch wenn man viel Theorie macht und viel philosophiert, ne, oder diskursiv unterwegs ist, das immer noch mal an so konkreten Beispielen sich selber klar zu machen. Das hat man dann auch als erfahrenere Leserin, ne, oder als Person, die das vielleicht nicht gerade, also es ist ja nie vorbei, ne, aber nicht gerade die Person, die du jetzt gerade beschrieben hast, als wenn du ein 16-jähriges Ich im Kopf hast, sondern eben als, keine Ahnung, ich könnte mir vorstellen, dass selbst Menschen, die in diesen Bereichen wissenschaftlich arbeiten und so, dass es selbst denen manchmal gut tut, nochmal so zurückzugehen zu diesen ganz konkreten, ne, wie du auch sagst, Dingen, in denen sich das all das immer wieder spiegelt. So. Und es sind natürlich auch andere Alltagserfahrungen, aber da führst du das eben tatsächlich alles so ein bisschen zusammen. Das fand ich irgendwie daran so besonders cool beim Lesen. Jetzt mache ich so viel Werbung gerade aus tiefstem Herzen, aber vielleicht ist es ein guter Moment.
Kannst auch eine kritische Frage stellen.
Vielleicht ist es aber auch ein guter Moment, ein bisschen was zu hören. Wir haben gerade eben im Vorgespräch gesagt, dass du gerne auch was lesen kannst. Vielleicht hören wir auch zwei Stellen später. Who knows, wie sich dieses Gespräch entwickelt. Aber jetzt habe ich die ganze Zeit so viel übers Buch gesprochen. Also vielleicht ist es ein ganz cooler Moment, um so einen kleinen Eindruck zu bekommen.
Also ich lese als erste Lesestelle oft, also das ist nicht der Anfang des Buches, sondern der Anfang vom Rassismus-Kapitel, vom dritten Kapitel, der Anfang meiner Enthaarungsgeschichte. Und vielleicht ist das ein ganz gutes Beispiel, das ist so ein bisschen die Einführung vom Persönlichen und dann slidet es langsam in den politischen Teil. Und bevor es dann zu ernst wird, höre ich auf zu lesen, aber man kriegt vielleicht schon einen kleinen Eindruck davon, wie das alles verbunden ist. Eigentlich begann alles mit Bleichcreme, importiert aus dem Iran. Ich muss in der 4. Klasse gewesen sein, als ich meine Mutter anflehte, meinen Oberlippenbart zu entfernen. Einer meiner MitschülerInnen hatte ihn bemerkt und kommentiert. Ein sofortiger Vernichtungsplan war meine verschämte Konsequenz. Damit überforderte ich meine Mutter zunächst, vor allem, weil sie es mit so einer jungen Harry Queen zu tun hatte. Im Gegensatz zu mir ist sie außerdem blond, weiß und hatte kein vergleichbares Ausmaß an Behaarung, damit eine Art, aus meiner Sicht, beneidenswertes Erfahrungsdefizit. Also konsultierte sie ihre Schwägerinnen, meine iranischen Tanten. Wenig später kam es zu dem vielversprechenden Bleichcreme-Import. Die Idee war eine möglichst schmerzfreie Haarentfärbung. Ein Grundschulkind sollte nicht direkt mit Kaltwachs traumatisiert werden. Das würde noch für genug passieren. Also lag ich erwartungsvoll und auch ein wenig aufgeregt im Bett meiner Eltern. Ich durfte fernsehen, während die kalte Creme über meiner Oberlippe kribbelte. Blond wurden meine Härchen dort nicht, aber das orangene Hellbraun reichte mir. Eigentlich sollte sich nämlich nicht allzu viel verändern. Klar, die dunklen Härchen sollten nicht mehr so sichtbar sein, sie sollten aber vor allem unbemerkt denen meiner Schulfreundinnen ähneln. Denn es gab etwas, das schlimmer war als die Vorstellung, dass jemand meinen Oberlippenbart kommentieren würde, nämlich die, jemandem könnte auffallen, dass ich ihn entfernt hatte. Aber wenn ich den Oberlippenbart loswerden wollte, dann hätte ich doch auch wollen müssen, dass Menschen es bemerkten, oder? Eben nicht. Und dafür gibt es zwei Gründe. Der erste Grund lautet, nichts ist beschämender als der Moment, in dem jemand sieht, dass man sich für etwas geschämt haben muss. Hätte man mir eine Veränderung zu stark angesehen, wäre klar gewesen, dass sie die Konsequenz blöder Kommentare war. Und das hätte Schwäche offenbart. Diesen Verdacht hatte meine Monobraue bestätigt. In der 5. und 6. Klasse drückten mir MitschülerInnen deswegen hin und wieder Sprüche. Ich wurde zwar nicht ausgegrenzt und hatte auch keine Schwierigkeiten, Freundschaften zu schließen, doch ich war so schüchtern und unsicher, dass ich mich bereits gegen wenige blöde Sprüche kaum wehrte. Also beschloss ich, meine Mutter in den Ferien so lange zu bequatschen, bis sie etwas gegen die Modebraue unternehmen würde. Tatsächlich brachte sie mich nach einer Weile zu einer Kosmetikerin. Die Kosmetikerin aber weigerte sich zunächst, mir die Augenbrauen zu zupfen, nicht etwa, weil sie meinen Monobrauen-Look schön fand, sondern weil mein gesamtes Gesicht ihrer Meinung nach so haarig war, dass es komisch aussehen würde, wenn man nur an den Brauen etwas wegzupfte. Nach einer kurzen Intervention meiner Mutter machte sich die Kosmetikerin dann doch etwas widerwillig an die Bearbeitung meiner Brauen. Die Veränderung war klein, aber nicht unauffällig. In der ersten kurzen Pause nach den Ferien kam mir ein Mitschüler ganz nah, um meine frisch duplizierten Brauen zu begutachten. Doch statt mir ein Kompliment dafür zu machen, brüllte er: "Hast du dir etwa die Augenbrauen gezupft?" Zu meiner Verwunderung freute er sich nicht über meinen neuen Look, er lachte mich aus. Wie ich lernen sollte, war es wohl nicht nur peinlich, eine Monobraue zu haben, sondern mindestens genauso peinlich, sich damit frühzeitig unter die Pinzette zu legen, etwas an sich machen zu lassen, seien es nur ein paar Härchen weniger. Insgesamt waren die Botschaften, die ich in meiner Teenie-Zeit in Sachen Schönheit vermittelt bekam, entsprechend widersprüchlich. Von Natürlichkeit ist wahre Schönheit, über lieb dich so, wie du bist, bis hin zu, wer stark behaart ist, ist eklig, hässlich und lässt sich gehen. Das bedeutet auch, die Möglichkeit, sich selbst so zu lieben, wie man ist, hatten im Grunde nur die vermeintlich natürlich Schönen. Und das waren oft die erst im Sonnenlicht behaarten. Hier kommt der zweite Grund ins Spiel. Ich wollte nicht einfach schön sein, ich wollte auf eine bestimmte Weise schön sein, nämlich auf die moderat behaarte Art, so wie meine weißen Freundinnen. Wie die weißen Frauen, die ich auf der Straße, in Zeitschriften und im Fernsehen sah, wie Hannah Montana, Lizzie McGuire, Sharpay Evans oder die Olsen Twins. Und dabei wollte ich trotzdem natürlich aussehen. Den vermeintlich natürlich moderat behaarten Look kann man als Harry Queen allerdings nur erreichen, indem man etwas Unnatürliches tut. Den eigenen Haarwuchs ausmerzen. Genau das habe ich versucht. Ich wollte richtig gut faken und eine moderat behaarte Naturschönheit sein. Für mich steht die Bleichcreme deshalb symbolisch für mehr als für ein subtiles Enthaarungsmittel, das streng genommen keins ist. Bleichcreme repräsentiert den Wunsch, körperlich einem ganz bestimmten Ideal zu entsprechen, nämlich dem eurozentrischen Schönheitsideal. Und das beinhaltet in der Regel Attribute wie kleine Nase, helle Augen, symmetrische, weiche, fast kindliche Gesichtszüge, weiße, kaum behaarte Haut, glatte, vorzugsweise helle Haare, schlanker Körper. Wenig davon trifft auf mich zu, verkörpern wollte ich, früher jedenfalls, alles. Manchmal waren die Hürden zu groß, die finanziellen und altersbedingten zur Nasen-OP zum Beispiel, zum Glück, denn heute mag ich meine Nase meistens. Manchmal hielt man mich aktiv davon ab. Mein Friseur vermittelte mir deutlich, er würde mir niemals freiwillig eine Blondierung verpassen und versöhnte mich mit meinen Babyhaaren. Und manchmal war mein Verlangen so groß, meine vermeintliche Andersartigkeit gesellschaftlich so offensichtlich, so selbstverständlich zum Problem geworden, dass ich schon als Grundschulkind damit begann, meinen Oberlippenbart zu bleichen. Eurozentrische oder auch westliche Schönheitsideale sind nicht zufällig zustande gekommen. Sie haben etwas mit politischen Verhältnissen zu tun und zeichnen sich durch ihre Position innerhalb von Machtgefügen aus. Das heißt, sie herrschen eben nicht nur in Europa oder den USA, sondern haben sich durch Prozesse der Herrschaftsausübung und Unterwerfung ausgebreitet. Also etwa durch Kolonialisierung und Imperialismus. Das bedeutet, da wo weiße Kolonisatoren aus Europa politisch Macht ausübten, wirkte sich das mitunter auch auf die Gestaltung der Körper und die dortigen Vorstellungen von Schönheit aus. Die Mission, die sowohl der Kolonialisierung als auch dem Imperialismus zugrunde liegt und diese mitsamt Gewalt und Enteignung legitimierte, war es nämlich, andere Völker zu zivilisieren. Und wie ich zeigen möchte, hatten die Ideen davon, was vermeintlich zivilisiert ist und was nicht, konkret mit Vorstellungen von Schönheit zu tun, noch konkreter sogar mit Haaren. Auch wenn man dem eurozentrischen Schönheitsideal nicht entspricht, kann man es verinnerlichen und ihm nacheifern, vielleicht sogar gerade dann. Im Zuge der Globalisierung verbreiteten sich westliche Medien, die dieses Schönheitsideal weitertransportierten, mitunter jenseits des sogenannten Westens. Das bedeutet, dass sie im Zuge der Globalisierung die Kulturen einiger nicht-westlicher Länder beeinflussten. Deswegen ist es übrigens auch bezeichnend, dass ich das Bleichcreme-Paket ausgerechnet aus dem Iran zugeschickt bekam.
Vielen Dank. Ja, das ist eine
Einführung, ne, die du gibst und dann ja nach und nach die Kontinuitäten von Rassismus, die Wirkweisen und so weiter damit verbindest. Und ich muss sagen, ich war schon noch überrascht, vielleicht ein bisschen, wie sehr du alles miteinander verknüpft bekommst und was du für steile Thesen aufstellst, die für mich jetzt auch keine unbekannten Thesen waren, die dann aber wiederum so damit verknüpft wurden, dass ich dachte, ja, wie geil, dass du jetzt ein Beispiel dafür lieferst, dadurch, dass du dich mit dem Thema Behaarung auseinandersetzt. Eine davon war auch, also du hast eben schon Judith Butler angesprochen, diese Frage nach, was ist eigentlich Natürlichkeit? Das kam gerade auch in dem Textausschnitt, den du gelesen hast, vor. Also dieses Streben nach so einem natürlich schönen Look und was ist dann überhaupt schön, das dekonstruierst du ja total. Beschreibst halt es, also da stellst die Frage in den Raum, ob nicht eigentlich letztlich alles fake ist, wenn wir uns an Binarität halten, wenn wir uns an die gewachsenen gesellschaftlichen Systeme und Normen, ne, du hast es eben erwähnt, halten und löst das auf. Und dann entwickelst du ja auch so eine Art, zumindest habe ich das so gelesen, auch so eine Art Utopie, ohne dabei zu judgy zu sein, wenn man sich nicht traut oder noch nicht traut oder wir vielleicht noch nicht an so einem Punkt sind. Ne? Also diese feministische Frage, ne, ist es überhaupt möglich, feministisch zu leben in einer Welt, die nicht feministisch ist? Also kommt man dann nicht irgendwo an so Grenzen? Hat sich da auch bei dir dann im Schreibprozess so im Kopf das alles entknotet?
Ja, total. Also ich hatte so ein paar Ideen schon, worauf es hinausläuft, und habe mir so ein paar Texte oder ja Zitate aufgehoben fürs letzte Kapitel irgendwie, weil ich schon wusste, dass wieder vorkommt. Zum Beispiel dieses sehr empfehlenswerte YouTube-Video von ContraPoints zum Thema Schönheit, wo sie das halt nochmal, also wo sie zum einen gerade diese Geschlechterfrage und diese Natürlichkeitsvorstellung auch so ein bisschen dekonstruiert, indem sie halt das Beispiel von sich auch als Transfrau gibt und dann irgendwie fragt, warum denken wir, es ist irgendwie, also zum Beispiel, wie hängen die Vorstellungen von Geschlecht mit den Vorstellungen von Schönheit zusammen? Und diese Vorstellung, dass es sozusagen zu einer echten Frau dazugehört, glatte Beine zu haben oder so. Das fand ich halt sehr spannend, wie sie das zusammengebracht hat. Aber auch dieses Zitat, wo sie dann, oder diese Stelle, wo sie sagt, ja, sich auseinanderzusetzen intellektuell mit diesen ganzen Einflüssen, die uns dazu bringen, vielleicht Glattheit schön zu finden, vor allem an weiblichen Körpern oder so zum Beispiel, und halt ungefähr alle Schönheitsvorstellungen, die wir so haben, mit beeinflussen. Was machen wir jetzt damit, uns damit kritisch auseinanderzusetzen? So, was jetzt? Also heißt es jetzt, wir müssen alle Widerstand leisten in unseren eigenen Schönheitsentscheidungen? Und sie sagt halt auch, das zu verstehen, wird ja nicht ihr Begehren, dem zu entsprechen, irgendwie aushebeln, sondern es kann sie dazu motivieren, diese Gesellschaft zu verändern, die dieses Begehren überhaupt hervorbringt. So. Und das fand ich super klug, wie sie das beschrieben hat, noch viel klarer, als ich es gerade wiedergegeben habe. Und da wusste ich schon, das wird auf jeden Fall so ein Aspekt werden, auf den es hinausläuft. Und ich wusste auch, dass ich nicht dazu aufrufen werde, dass wir alle unsere Haare wachsen lassen sollen, weil ich oft das Gefühl hatte, dass in vielen feministischen Debatten, die auch mit Schönheit zu tun haben, es am Ende auf solche Fragen oder solche Handlungsanweisungen hinausläuft, nicht mehr so stark wie noch früher. Also auch zum Beispiel durch Moshe Dehida als Buch Hässlichkeit, finde ich, ist auch nochmal echt so ein intellektueller, politischer Diskurs losgetreten worden, der eben weg von diesen individuellen Handlungsanweisungen führt. Und ich wusste aber auch, dass ich das auch nicht will, weil mir das so ein bisschen gefehlt hat, weil ich ja selber auch immer noch damit hadere. Also ich kann jetzt auch nicht von mir sagen, ich bin befreit. Und also ist ja auch logisch eigentlich, wenn ich sage, Körperbehaarung ist politisch, dann heißt das ja nicht nichts leichter als einfach alles über Bord werfen, was ich so verinnerlicht habe, sondern das heißt, es ist ja besonders schwierig auch. Also es gibt zwar gute Gründe, politische dagegen Widerstand zu leisten, aber es ist eben auch dadurch halt besonders schwer und für bestimmte Menschen umso schwerer, für stark behaarte Menschen, für nicht weiße Menschen und so weiter. Aber für Frauen, also für wen steht was auf dem Spiel, einfach da so ein Bewusstsein zu schaffen, Verständnis zu schaffen, das war mir irgendwie wichtig. Und trotzdem wollte ich aber nicht, dass es so ist am Ende. Ja, wir müssen einfach nur Rassismus abschaffen und dann ist schon alles gut. Und bis dahin machen wir einfach alle mit und es ist dann auch egal, ob wir jetzt ja uns jeder möglichen Schönheitsoperation unterziehen und alles ist irgendwie so empowernd. So, also das wollte ich halt auch nicht. Ich wollte da irgendwie einen Weg finden, der trotzdem irgendwie so ein bisschen eine andere Zukunftsutopie aufzeigt, ohne total naiv zu sein vielleicht. Ich weiß nicht, ob mir das gelungen ist, aber das kam tatsächlich, vieles kam spontan, auch dieser Aktionsplan, den ich dann beendet irgendwie entworfen habe. Ich hatte halt noch so Aspekte im Kopf, die ich irgendwie nennen wollte und habe das dann versucht so zu strukturieren, aber also natürlich ist es dann, mir sind auch immer wieder Wiederholungen aufgefallen beim Schreiben, also und ich habe gemerkt, dass ich auch natürlich diese einzelnen Kapitel nicht trennen lassen. Kapitalismus hat, ja, gerade wenn es um Schönheit geht, natürlich was mit Frauen zu tun und mit Geschlechterfragen und also gerade die Kosmetikindustrie, die darauf aufbaut, auf der Unzufriedenheit von Frauen mit ihren Körpern. Also das ist natürlich, dann ist das Geschlechterkapitel hat in das Kapitalismuskapitel mit reingegriffen und so, also das hat sich schon sehr stark so ergeben, weil ich gemerkt habe, ich kann nicht alles voneinander trennen. Auch das Rassismuskapitel mit dem Geschlechterkapitel im Endeffekt. Es gab immer wieder so Querverbindungen, die ich dann auch zugelassen habe. Aber ja.
Total. Ich finde ja vor allen Dingen auch immer wieder diese Zwischenräume interessant. Also auch auf einer theoretischen, also nicht interessant, ist vielleicht auch gar nicht das passende Wort, sondern besonders wichtig auch auf so einer theoretischen Ebene, weil es bedarf ja schon auch immer in beispielsweise feministischem Handeln oder antirassistischem Handeln, ist es jetzt egal, was man sich aussucht. Und es ist ja ähnlich, wie du gerade auch sagst, voneinander zu trennen. Bedarf es ja auch immer wieder so eine Art Selbstkontrolle. So, und du kennst ja mit Sicherheit auch diesen Effekt in so emanzipatorischen Bewegungen, die sich dann so umdrehen und total autoritär werden. Ne? Also dann dadurch Forderungen aufstellen, die auf eine Art und Weise aufgestellt werden, die eigentlich dem widerspricht, was man gerade analysiert oder dekonstruiert hat. Ne? Also und das schwingt ja so ein bisschen damit rein, ne? So in das, was du gerade beschrieben hast, diese Frage, wie gehen wir jetzt damit um? Ne? Also wir können die Welt nicht abschaffen, wie sie ist, und wir können jetzt nicht jeden Menschen zwingen oder auch einfach die Deutungshoheit übernehmen und das sagen, das ist jetzt der feministischste Akt, den du irgendwie begehen kannst, wenn du dir deine Achselhaare färbst und sie zur Schau stellst. Ne? Also das so schreibst du ja auch. Und gleichzeitig aber zu wissen, naja, wenn wir aber nichts an Körperbildern ändern oder zumindest an der Wahrnehmung von Körperbildung, dann kommen wir auch nicht weiter. Und da genau tut sich ja dieser Zwischenraum auf. Ne? Also wie bewegt man sich darin so und wie viel auch individuelle Entscheidungsfreiheit bleibt dann? Also wie frei ist man darin, auch als Person, die vielleicht Emanzipation und das Bekämpfen von Ungleichheitsverhältnissen irgendwie vorantreiben möchte auf der einen Seite und auf der anderen Seite ja auch aus Selbstschutzgründen in dieser Welt klarkommen muss, so, ne? Und es dann auch vielleicht wieder wenig feministisch oder wie auch immer man es jetzt benennt, wäre, wenn es einem selber permanent schlecht geht, weil man mit dieser ganzen Gewalt dann doppelt und dreifach konfrontiert wird. Weißt du, was ich meine? Und genau diese Stellen fand und das hat mich so gefreut, das zu lesen, ne? Weil das natürlich auch Denkräume aufmacht und letztlich auch sehr solidarisch ist, zu sagen, wenn ich das nicht kann, dann kann ich mir aber überlegen, oder wenn ich das nicht vollumfänglich kann, eher vielleicht eher so, dann kann ich mir aber überlegen, inwiefern ich andere Menschen beispielsweise supporten kann, denen eine Bühne geben kann, sagen kann, diese Person ist schon ein paar Schritte weiter und wenn wir uns da auch unsere Sehgewohnheiten beispielsweise trainieren, dann macht das was mit uns und wer weiß, wo wir dann in ein paar Jahren stehen oder so.
Ich habe auch gedacht, so, das ist eigentlich, wenn es eine individuelle Handlungsanweisung geben dürfte, dann wäre es, glaube ich, am ehesten, wie schaue ich auf andere und das zu verändern. Also das ist ja auch irgendwo was Individuelles, was man machen kann, seinen eigenen Blick verändern auf Körper und hinterfragen. Und ich finde, das ist irgendwie eine schönere Handlungsanweisung, als zu sagen, du musst jetzt aber deinen Körper so gestalten. Irgendwie, und das ist dann sehr selbstbezogen, man ist sehr in seinem eigenen Kosmos. Ich verstehe natürlich auch, warum man als Feministin vielleicht auch erkannt werden will oder so oder sich irgendwie solidarisiert miteinander oder das sind ja auch Codes, das ist auch eine Art und Weise, sich wiederzuerkennen irgendwie und aber auch ne, die behaarte Frauenachse ist ja auch deshalb überhaupt, wird sofort als feministisches Zeichen gewesen, weil sie so tabu ist. Also das ist ja, man bewegt sich ja dann trotzdem nicht irgendwie frei von diesen Normen und diesen ja, stigmatisierenden Zuschreibungen. Und dennoch ist es was ich supporten würde.
Ja.
Aber genau, ich fand es irgendwie so schön, einfach zu sagen, okay, wenn wir sind ja irgendwie alle abhängig vom Blick der anderen, wir wollen schön gefunden werden, wir wollen uns irgendwie darin spiegeln, wir wollen anerkannt werden, zugehörig sein und so weiter. Und das heißt, wir stehen eigentlich alle auch in der Verantwortung, diesen Blick auch irgendwie auf andere zu richten, sodass sie sich frei entfalten können. Eigentlich so, es ist ein bisschen cheesy gesagt, aber und genau, wir sind immer auch der Blick der anderen für andere. Also es ist sozusagen, es ist
total
alles im Wechselspiel. Und wenn wir diesen Blick verändern, und das war, glaube ich, für mich auch der erste wichtige Schritt, zu sagen, okay, ich kann meine Haare an meinem Körper vielleicht noch nicht akzeptieren, aber ich kann anders auf andere haarige Körper schauen. Und früher habe ich immer andere Menschen, die sich nicht den gleichen Enthaarungsritualen unterzogen haben wie ich und sich nicht damit rumgequält haben, total verurteilt, weil ich so dachte, wie kann das sein, dass sie das machen und ich mich damit rumquäle irgendwie. Und also so, da war ich halt so strikt irgendwie. Und mittlerweile sehe ich aber, je mehr Menschen auch mit Normen brechen aktiv, desto mehr kann es wirklich auch eine freie Entscheidung sein, wie wir mit unseren Körpern umgehen, so wie man es oft sagt, ich will es ja mit den rasierten Beinen, ich finde es einfach schöner und so. Das ist ja nicht unbedingt nur so. Also es ist, man findet es ja auch selber schöner, weil viele andere es schöner finden. Das spielt schon auch eine Rolle irgendwie. Aber dann könnte es halt wirklich eine freiere Entscheidung werden, wenn es einfach mehr unterschiedliche Körpergestaltungen gibt und die irgendwie befreit werden von diesen strikten Normen und man einfach mehr Kreativität auch zulassen kann. Und ich glaube, da kann man einfach auch sehr viel individuell machen daran, wie man andere Körper anschaut und sie und die eigenen vielleicht auch verurteilenden Assoziationen mal in Frage stellt irgendwie, die einem sofort vielleicht irgendwie in den Sinn kommen oder so.
Ja, und auch erstmal erkennt. Also versucht sie überhaupt erstmal wahrzunehmen. Also dadurch, dass vieles ja so genormt ist, fällt es einem vielleicht gar nicht auf. So, und wenn man da mal ein bisschen genauer hinschaut, dann merkt man, okay, da kann man vielleicht tatsächlich was umtrainieren. Ne? Also das bezieht sich natürlich auf jegliche Aspekte von Körper und nicht nur auf Behaarung, so, sondern auf jegliche Schönheitsnormen und so weiter. Aber da merkt man schon, dass es auch tatsächlich, also das kann ich zumindest auch von mir sagen, dass es tatsächlich auch eine Trainingssache ist. So das zu erkennen und dann zu hinterfragen, und dann zu sagen, ich übe das und will jetzt gar nicht so ein Diversify Your Feet machen, ne? Sondern tatsächlich so schauen, okay, was nehme ich denn auch als normal und schön permanent an und wo ergeben sich in mir Widerstände und wie gehe ich damit um, so als so einen ersten Schritt. Und ich würde sagen, dass an der Stelle es auch, also zumindest kann da Pädagogik anknüpfen. Also da kann man auch wieder zurückgehen zu, wenn man es dann wieder breiter denken will, irgendwie, wie kann man gesellschaftliche Veränderungen tatsächlich vorantreiben, ne, dann kann man natürlich auch wieder darüber nachdenken, wie geht Schule damit um, ne? Also wo werden diese Dinge vielleicht direkt und indirekt thematisiert, das Raum dafür, eine Frage von Repräsentation, welche Bilder reproduzieren wir, welche Texte lesen wir, welche Illustrationen gibt es in den, keine Ahnung, Kinderbüchern und so weiter. Da merkt man ja dann schon, naja, je früher man irgendwie Vielfalt, auch wenn es ein abgegriffener Begriff ist, ne, aber jetzt in Bezug auf Körper und Schönheit repräsentiert, desto eher gewöhnt man sich an diese Bilder. Damit ist noch nicht alles politisch geregelt, damit ist noch irgendwie, haben wir jetzt noch keine Revolution gestartet. Aber aus pädagogischer Sicht ist es zumindest ein Punkt, über den es nachzudenken lohnt, glaube ich.
Total. Ich meine, wenn ich auch vergleiche, wie ich aufgewachsen bin, mit welchen Bildern und Medien und so weiter, dann hat sich da schon echt viel getan und ich glaube auch natürlich negativ getan, vielleicht auch durch Social Media und so weiter. Also einerseits, aber andererseits ist es schon, also hätte ich damals Serien gesehen mit wirklich weiblichen Figuren, die aussehen wie ich, so das wäre schon krass gewesen irgendwie. Und das war halt damals sehr viel, sehr weiße, blonde Frauen in den Medien, die ich konsumiert habe, in den Serien, die ich geschaut habe. Also es war wirklich deutlich weniger Diversität und natürlich macht das was mit einem und ich finde natürlich auch, damit ist nicht alles getan und es ist immer auch irgendwie natürlich im Interesse der Menschen, die dann zum Beispiel jetzt in der Rasierer-Werbung irgendwie eine schwarze Curvy-Model, genau, so jetzt hat die wohl auch mal Haare an den Beinen, die Frau in der Rasierer-Werbung, statt früher immer alles schon glatt rasiert.
Ja.
Genau, und jetzt ist sie irgendwie curvy und schwarz und ja, aber das Produkt bleibt das gleiche. Also und das soll trotzdem verkauft werden. Wird halt jetzt ein bisschen die progressive Zielgruppe noch mit einbezogen sozusagen. Klar, man muss es auch immer kritisch sehen, solche Diversitätsmaßnahmen, aber sie sind ja nicht total bescheuert. Also sie haben ja schon einen Effekt und das habe ich eben auch bei den Schullesungen gemerkt. Also die Eine Lehrerin meinte danach, allein schon, dass die sie jetzt sehen, wie sie hier dieses Buch geschrieben haben und es lesen, auch wenn die nicht alles verstehen, es ist schon, das macht schon was mit denen und so. Die wollten dann danach auch Fotos mit mir machen und so, irgendwie total süß. Und natürlich auch die Bilder, die ich gezeigt habe. Ich habe Zeichnungen von Moshkadi Hilal gezeigt und dann danach auch die Frage gestellt, wie könnte man vielleicht anders mit seinen Körpern umgehen oder mit anderen Körpern. Und ein Junge hat dann gesagt, ja, vielleicht können wir alle uns zeichnen, unsere eigenen Körper. Und sie dann irgendwie mehr akzeptieren oder so. Das fand ich total schöne Idee und dachte sehr, vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass sie die Zeichnung gesehen haben, wo die Behaarung gezeichnet ist und so. Ja, also es macht natürlich was, einfach mit anderen Bildern ausgesetzt zu sein, als immer diesen total normgerechten. Und dennoch ist natürlich jetzt gerade mit vielen Social Media, sehr viel Social Media Input ist ja auch sehr, also gibt einem auch so super viel mehr Ressourcen als früher dazu, was man alles machen kann und machen sollte. Also ich, diese ganzen Dinge, die ich noch an meinem Körper hätte verändern sollen müssen, laut bestimmter Social Media Inhalte, dem war ich nicht ausgesetzt. Also ich hatte auch viel weniger Skills, was alles Mögliche an Verschönerungsmaßnahmen angeht, als ich heute habe. Also ich muss ja wirklich nur einmal TikTok aufmachen und habe sofort irgendwie 5 neue Sachen, die ich jetzt machen könnte und sollte. Und 5 neue Insecurities irgendwie.
Ja, voll. Total. Und das ist ja auch immer wieder so eine Wechselwirkung gleichzeitig. Und da kann man es dir sogar übertragen, natürlich wieder auf so Medienpädagogik und all die anderen großen Themen. Ne? Also man wechselt immer von so klein ins Große und es geht einfach permanent hin und her. Weil man da natürlich auch sagen kann, natürlich gibt es auch den Content, der einen dann politisiert, der darauf aufmerksam macht. Also es gibt ja immer auch das Gegenstück. Und natürlich muss man dann sagen, wie funktionieren die Plattformen, was wird mehr gepusht, was wird weniger gepusht, was ist erfolgreicher und so weiter und so fort. Aber da merkt man, okay, ja, da gibt es eben diese Zusammenhänge, die man ja aber in Schule beispielsweise auch betrachten kann. Da kann man ja schon auch sagen, wie gehen wir jetzt damit um, was macht das für, also dieses Wissen darum auch, was macht das mit eurem Medienkonsum? Und ich denke mir da ganz oft, selbst wenn das, keine Ahnung, in einer Gruppe von 15 SchülerInnen für 2 Leute hilfreich ist, weil sie dann eine andere Welt auch mal eröffnet bekommen oder einen anderen Umgang mit Themen oder andere Zugänge und alle anderen trotzdem in dem Rad bleiben, dann hat man es aber immerhin für 2 ermöglicht. Weißt du, also ich denke da sehr oft so darüber nach, weil wir bei pädagogischen irgendwie Handeln immer so das Gefühl haben, ja, wir müssen jetzt alle dahin bekommen, dass sie das und das verstehen und so. Und ich glaube, manchmal muss man da auch ein bisschen die Ansprüche runterschrauben und sagen, auch das bringt uns weiter, wenn es zumindest ein bisschen funktioniert oder so ein bisschen Shift mal ermöglicht oder überhaupt erst einen Zugang zu so einem anderen Denken darüber oder sowas, ja.
Und manches hat ja auch so eine etwas längere geistige Inkubationszeit, weil wenn ich so dran denke, ich habe manche Sachen von früher erst später sind bei mir eingesickert oder habe ich erst später eingeordnet und nicht unmittelbar. Also es funktioniert ja nicht immer so, dass man sofort einen Zugang hat, sondern der kommt vielleicht erst später und dann erinnert man sich und man verbindet irgendwie. Und ich denke eben auch, es ist so, wenn wir jetzt auch über Schule sprechen und was ich mir vielleicht früher auch gewünscht hätte oder so, war jetzt nicht die Frage, aber musste ich gerade mal nachlenken, weil du das angesprochen hast, weil du es gerade gesagt hattest irgendwie, dass es sozusagen, also dass man natürlich bestimmter Content priorisiert wird, aber dass es schon auch den gibt, der das einordnet, was man sonst so sieht. Also die ganzen vielleicht toxischen Schönheitstrends und so weiter kritisch beleuchtet, mit einer politischen Perspektive unterfüttert. Ich glaube, es ist das Problembewusstsein gestiegen. Das ist, glaube ich, das, was sich verändert hat, dass nicht unbedingt das Problem verschwunden ist. Also das Problem mit wirklich toxischen Schönheitsidealen, degradierenden Schönheitsidealen, die einen Druck, die Druck ausüben und einfach sehr viel mit jungen Menschen machen, sondern es ist irgendwie das Problembewusstsein gestiegen, gleichzeitig auch dem gegenüber. Also es gibt viel mehr Diskurs darüber, viel mehr Kritik, vielleicht auch Sensibilisierung. Und ich glaube, das ist was, wo Lehrkräfte auch voll anknüpfen können. Und die Tatsache, dass ich überhaupt in meinem Buch eingeladen wurde und eine Schule, ist für mich schon verrückt, also wenn ich so drüber nachdenke. Also es war schon auch vieles sehr fortschrittlich an meiner Schule, aber das hätte ich mir jetzt auch nicht vorstellen können, dass über sowas irgendwie gesprochen wird und dass also ich habe sehr viel Germany Sex Topmodel geschaut als Jugendliche und es gehört einfach dazu, dass man sich über Körper lustig gemacht hat, dass man, also das wurde super wenig hinterfragt. Ich hatte eine Freundin, die hat aus Prinzip nicht Germany Sex Topmodel geschaut und heute denke ich mir, auch das hat länger gedauert, um einzusickern, denke ich mir so, wow, du warst schon so, so cool und hast schon so viel gecheckt und ich nicht. Also man hat sich dann lustig gemacht irgendwie auf dem Schulhof und hat dadurch auch gemerkt, boah, ich möchte auf gar keinen Fall die Person sein, über die man sich so lustig macht und deswegen muss ich XY tun, damit mein Körper diese Merkmale nicht aufweist, die potenziell negativ kommentiert werden können und so.
Total. Und das hängt natürlich auch wieder mit einem System von auch der eigenen Identität oder den eigenen Identitäten zusammen, wo ja auch viele Dinge reinspielen. Ne? Also da es ist ja immer nicht nur ein Faktor, der dann vielleicht das Handeln oder das sich in diesen Räumen bewegen beeinflusst. Das ist ja auch logisch, gerade bei Kindern und Jugendlichen. Also da denke ich auch manchmal, wie krass das ist, was man dann denen auch abverlangt an Verständnis und das müsst ihr jetzt kapieren und ihr dürft das auf keinen Fall und das ist ja sehr oft irgendwie sehr viel leichter gesagt als getan, ne? In Kontexten, in denen die sich bewegen, voll. Und auch nicht leicht für Erwachsene, aber vielleicht da nochmal so ein bisschen potenzierter. Wir haben jetzt schon eine Stunde geredet, es geht super schnell rum.
Ja.
Es ist so ein bisschen die Frage, willst du vielleicht noch einen kleinen Teil lesen, vielleicht vom Schluss? Und wenn du Bock hast, kannst du daran auch direkt, dann quatsche ich gar nicht dazwischen, eine kleine Hausaufgabe anschließen oder du framest es direkt als Hausaufgabe. Das kommt jetzt ein bisschen drauf an, wie du es machen wollen würdest.
Das könnte jetzt ein bisschen wiederholend sein zu dem, was ich schon gesagt habe, aber es kann auch vielleicht eine produktive Wiederholung sein. Auch wenn ich es selbst nicht fertig bringe, alles wachsen zu lassen und meine Behaarung zur Schau zu stellen, kann ich etwas anderes tun. Ich kann es für andere Harry Queens, Kings und Non-Binary Royalty einfacher machen, das zu tun, was ich mich selbst noch nicht traue. Und zwar, indem ich einen liebevolleren Blick auf sie werfe und keinen verurteilenden. Denn auch damit wäre etwas gewonnen. Ich persönlich sehe andere Harry Queens heute mit ganz anderen Augen als früher. Insbesondere Frauen, aber auch Männer, die ihre Behaarung sichtbar zeigen, habe ich lange Zeit insgeheim verurteilt. Ich habe die Haare an ihren Körpern genauso abgelehnt wie die Haare an meinem. Zu der Zeit, als meine persönliche Körperkontrolle am stärksten war, schaute ich auch strenger auf andere. Und zwar, weil ich nur so legitimieren konnte, was ich mir selbst antat. Ich empfand es als ungerecht, wenn andere das Spiel nicht mitspielten, mit dessen Regeln ich mich quälte. Dabei hilft in Wahrheit jeder, der sich dem Spiel verweigert. Das hat sich verändert, seit ich auf Social Media Menschen entdeckte, die ein ähnliches Ausmaß an Behaarung haben wie ich, die aber keine exzessive Haarentfernung betreiben, die ihre Behaarung stattdessen ästhetisieren. Zum Beispiel die Künstlerin und Autorin Moshtadi Hilal. Vor einigen Jahren entdeckte ich auf ihrem Instagram-Profil von ihr gezeichnete Selbstporträts, die Oberlippenbärte und Armbehaarung auf eine Weise zeigten, wie sie in mir nicht die Härte eines Urteils, sondern etwas ganz Sanftes weckten. Vermutlich, weil ich mich selbst darin spiegelte. Und ausgerechnet das erkannte, was ich an mir immer ablehnte und versteckte. Mein veränderter Blick hatte aber auch damit zu tun, dass es sich um eine künstlerische Inszenierung von Behaarung handelte, die ich zuvor noch nicht kannte, höchstens von den kultigen monobraunen Selbstporträts Frida Kahlos. Moshtadi Hilals Zeichnungen hatten für mich als Betrachterin einen ähnlichen Effekt wie für sie als Künstlerin. In ihrem Buch Hässlichkeit schreibt sie: Die Ästhetisierung meiner schambehafteten Merkmale, ihre Übersetzung in eine Bildsprache, erlaubte mir bis zu einem gewissen Punkt, mich aus meiner Angst vor Hässlichkeit herauszubewegen. Als ich mich nach 10 Jahren Haarentfernung überwinden konnte, meine Armbehaarung wachsen zu lassen, sah ich sie mit der Zeit bildhafter. Wenn ich sie heute mustere und diesen einen Moment überwinde, in dem sie mir hässlich vorkommen könnte, dann kann ich sie fast schon wie ein Gemälde betrachten, eine Zeichnung oder je nach Tagesform eine Skizze. Dann sehe ich die Haare auf meinen Armen als Linien, dann kommen sie mir erhaben vor, dann finde ich sie eigentümlich schön. Eine weitere Harry Icon für mich war und ist Performerin und Comedian Alok Wade Minow. Alok ist, wie schon erwähnt, oder nicht mehr, und hat einen, wie ich finde, wunderschönen Style, den man als gender nonkonform bezeichnen würde. Alok trägt zum Beispiel Vollbart und Brusthaar, dazu goldenen Eyeliner, lila Lidschatten, passenden Lippenstift, glitzernde Statement-Ohrringe und elegante, bunte Kleider. Außerdem formt Alok die eigene Körperbehaarung hin und wieder mit Kehl zu geschwungenen Ornamenten. Auf den Armen, Schultern oder der Brust, ich sag ja Harry Icon. Wenn ich Fotografien von Alok sehe, dann käme mir niemals in den Sinn, etwas daran hässlich oder gar abstoßend zu finden. obwohl Alokes Style mit Körperbehaarungs- und damit mit Schönheitsnormen bricht. Ich empfinde dann ausnahmslos Bewunderung, Euphorie und Inspiration. Alokes Look ist so prachtvoll, farbenfroh und laut, nichts daran scheint schambehaftet. Doch Menschen, die sich auf diese Art und Weise gendernonkonform ausdrücken, erfahren häufig Diskriminierung und Beschämung, gerade weil sie mit den Vorstellungen davon brechen, wie eine echte Frau oder ein echter Mann auszusehen hat, weil sie diese Kategorien oft komplett sprengen. Und, so schreibt es Alok selbst, weil wir in einem System leben, das Konformität und nicht Kreativität belohnt. Dabei sei diese Unterdrückung von Kreativität etwas, das wir zuallererst uns selbst antun.
Vielen Dank. Ich glaube, da klingt ja irgendwie auch schon ein bisschen eine Hausaufgabe mit, aber hättest du was du formulieren würdest?
Ich habe jetzt an das gedacht, was der Schüler gesagt hatte. So ein bisschen vielleicht ein bisschen offener gesagt. Also wie könnte ein sich zu überlegen, vielleicht wie könnte ein kreativer Umgang mit Körperbehaarung oder auch mit Schönheitsnormen aussehen und vielleicht schon mal das auch versuchen umzusetzen. Also sei es jetzt, indem man vielleicht etwas, was man an seinem Körper nicht mag oder was vermeintlich nicht normschön ist oder so zu zeichnen oder vielleicht eine andere Gestaltungsoption zu wählen, als man normalerweise tut. Also vielleicht mal ein anderes Kleidungsstück anzuziehen, was man vielleicht normalerweise nicht anziehen würde oder irgendwie die Behaarung zu gelen. Das habe ich auch mal gemacht. Also einfach so, wir hatten kurz überlegt, ob wir es bei der Premierenlesung auf der Bühne machen. Und dachte ich, okay, so viel möchte ich meinen Körper dann doch nicht ins Zentrum dieser ganzen Sache stellen. Aber ich glaube, für sich allein kann man das vielleicht mal ganz gut machen. Oder es wäre eine Idee, das mal zu tun und vielleicht zu dokumentieren, was das mit einem gemacht hat oder so. Oder was man dadurch mitbekommen hat. Das ist jetzt sehr viel Hausaufgabe, ne? Aber man kann auch sich eins aussuchen lassen.
Wir gucken mal, was kommt. Vielleicht melden sich die Leute, nachdem sie die Folge gehört haben und geben uns eine Rückmeldung. Oder man macht es einfach nur für sich. Das geht natürlich auch.
Ja.
Cool, vielen Dank. Es hat mich voll gefreut. Ich glaube, es ist klar geworden, dass ich das Buch voll toll fand oder finde. Und wir packen natürlich auch noch ein bisschen was in die Shownotes. Und danke, dass du dir die Zeit genommen hast, das vorzustellen.
Danke dir. Es war ein sehr schönes Gespräch.
Und vielen Dank fürs Zuhören.